Ja, danke vielmals, Martina, für den Sturm, den wir gesehen haben und erlebt haben. Ich war im Bild, aber es hat mich weggespült. Ich musste dann wieder schauen. Genau. Und die Zuversicht, die wir in diesen Liedern bekommen haben, ich hoffe, das ist bei euch angekommen, ist ein bisschen in eure Herzen hineingegangen. Hoffnung in stürmischen Zeiten. Wir sind jetzt da, schön am Trocknen, da innen ist kein Sturm. Und wir gehen jetzt gedanklich ein bisschen an einen anderen Ort. Ihr reist, wenn ihr mitkommt, mit mir, wir reisen jetzt innerlich 4000 Kilometer auf Jerusalem. Wir spazieren auf den Ölberg. Wir sind dort oben und schauen jetzt gerade runter auf Jerusalem. Dann gehen wir auch gerade noch 2000 Jahre zurück und erleben einen besonderen Moment, wo Jesus und seine Jünger dort stehen und auf Jerusalem runterschauen. Wo sie noch in Jerusalem selber drin waren, sind sie beim Tempel gewesen, haben gesehen, die prächtigen Anlagen, die riesigen Steine, die da waren. Und sie haben gesagt, gell Jesus, schau mal da, was da ist. Und er sagt dann, es kommt die Zeit, in der hier kein Stein auf dem anderen bleiben wird. Alles, was ihr jetzt seht, wird nur noch ein großer Trümmerhaufen sein. Und jetzt sind sie auf dem Ölberg, schauen noch ein bisschen von weiterem dort an. Und dann heißt es in Lukas 21,7, die Jünger fragten ihn, Lehrer, wann wird das geschehen? Welches Ereignis wird ankündigen, dass diese Dinge bevorstehen? Und Jesus hat dann den Jüngern erklärt, was wird geschehen, bevor er wiederkommt. Und er hat da Sachen angeführt, wo man wirklich sagen kann, das ist ein gewaltiger Sturm, der da wird über die Erde gehen. Jesus redet von Verführung, von Krieg, Erdbeben, Hunger, Seuche, Verfolgung. Und kurz vor seiner Wiederkunft wäre Kräfte vom Himmel auf irgendeine Art erschüttert werden. Das sind Sachen, die uns nicht stärken in der Hoffnung, sondern wo uns eher erschüttert, wo man denkt, ja, wir lesen lieber nicht zu viel von dem. Und bevor die Jünger zu viel Zeit haben, über das nachzudenken und schockiert zu sein, hat Jesus folgende Worte angefügt. Wenn diese Dinge zu geschehen beginnen, richtet euch auf und hebt eure Häupter, denn dann ist eure Erlösung nahe. Ich lese es nochmal. Wenn diese Dinge zu geschehen beginnen, richtet euch auf und hebt eure Häupter, denn dann ist eure Erlösung nahe. Jesus hat nicht gesagt, ich habe euch das jetzt gesagt, damit ihr so richtig erschüttert sind, damit ihr so richtig schockiert sind, sondern er hat gesagt, schaut, das ist vorübergehend, ich komme. Schaut auf, habt Hoffnung. Sind zuversichtlich, ich komme. Eure Erlösung ist näher. Ich habe hier eine kleine Übersicht über die Predigt von heute. Ein bisschen kürzer, schauen wir in die stürmischen Zeiten, was passiert da. Dann Hoffnung, auf was baut meine Hoffnung. Und wir haben einen Aufblick, wie komme ich dazu, hoffnungsvoll zu bleiben oder zuversichtlich zu leben, ohne mir etwas vorzumachen. Das ist nicht einfach eine Predigt, die die Optimisten ein bisschen fördert, sondern wir haben eine begründete Hoffnung. Wir haben begründet Zuversicht, Zuversichtstatsachen, die wir uns können vor Augen bewegen. Jetzt aber zu den stürmischen Zeiten. Und diese stürmischen Zeiten, wie das schon angeklungen ist, die sehen wir in Farbe, in den bewegten Bildern und je nachdem auf einem grossen oder kleineren Bildschirm, den ihr habt, zuhause, oder auf dem Handy oder weiss nicht was, das kommt uns so nah. Das kommt so eindrücklich. Vielleicht erinnert ihr euch, ich schaue ein bisschen zurück, Corona und auch andere Pandemien, die dann noch könnten sein oder schon gewesen sind. In dieser Zeit sind wir ja da angekommen. Da sind wir noch da gesessen mit Maske im Gottesdienst. Wir erinnern euch daran. Und als wir dann irgendwie 2022, wo dann das mal vorbei war, haben wir eigentlich noch kurz aufatmen können. Zack, ist schon der Ukraine-Krieg gekommen. Ist schon weitergegangen. Und weiter andere Situationen, auch Ostkrieg. Vielleicht habt ihr auch gehört von kriegerischen Auseinandersetzungen in Afrika. Auch von unseren Geschwistern, die verfolgt werden und teilweise umgebracht werden, was dann nicht so in den Nachrichten kommt. Dann politische, wirtschaftliche Unsicherheit. Es ist nicht alles sicherer geworden. Es gibt viel Bewegung und es stürmt da manchmal. Und sehr viele News, die kommen, wirken nicht beruhigend, sondern eher stressig, aufregend. Dann Thema Klimawandel ist ein bisschen verschwunden, habe ich den Eindruck. Ist nicht mehr so stark wie auch schon. Und wo dann die Kriege waren, ist schon ganz weg gewesen. Katastrophe. Jetzt wieder der Sturm. Verschiedene Sachen. Ich habe manchmal den Eindruck, dass Nachrichten werden so gemacht, dass wir eigentlich immer Grund haben, in Alarmstimmung zu sein. Eigentlich gibt's jedes, haben wir immer ein bisschen so Situationen. Dann das Thema Globalisierung. Alles ist miteinander verbunden. Man hat den Eindruck, wenn der amerikanische Präsident hustet, hat die Welt eine Verkältung. Wir sind wirtschaftlich, politisch, hängt alles zusammen, weltweit. Wir sind global verbunden, auch über das Internet, über die Medien. Es hat einmal den Satz gegeben, die Welt ist ein Dorf. Wirklich, was dort passiert, weiss man nachher da. Und die technischen Entwicklungen fördern das eigentlich noch mehr. Dann Digitalisierung und künstliche Intelligenz. Kinder und Jugendliche wachsen in dem auf, das ist für sie eigentlich normal, was haben sie auch. Und für alle, die schon ein paar Jahre mehr auf dem Buckel haben, die müssen sich irgendwie mit dem auseinandersetzen, müssen bewusste Anpassungsleistung bringen und entscheiden sich, komme ich noch mit oder werde ich abgehängt da. Vieles wird einfacher und bequemer, aber es bleiben auch Fragen offen. Alles, was digitalisiert wird, ob jetzt das Patientenakte ist, ob das dein Geld wird sein oder deine Identität, das kann alles perfekt gesteuert werden. Einfach nur so zum Sagen. Digitalisierung ist nicht Sicherheit, Digitalisierung ist Handhabbarkeit. Dann Umbau ethischer Werte. Ich denke, das merkt man, das spürt man, dass wir in Europa uns wegbewegen von den Werten, die die Bibel vertritt. Das Sagen, wo verschiedene Völker in Europa erleben, ist auf der Grundlage der Bibel, auf der Grundlage des Evangeliums. Und alles das Gute will man weiter und man will das fördern. Das Problem ist, man will aber die Grundlage nicht. Und ich habe den Eindruck, wir sagen nicht den Ast ab, wo wir drauf sitzen, sondern wir sagen den Baum ab. Wir in Europa. Wir leben in einer immer mehr nachchristlichen Welt, hat besondere Herausforderungen, hat auch Gelegenheiten. Zum Beispiel Gen Z, also Generation Z, die junge Generation, da ist zu beobachten, dass die wieder mehr nach Gott fragen, dass sie das Gebet wieder mehr suchen, dass die wieder mehr wollen wissen davon. Das ist eine Gelegenheit. Jesus redet gerade am Anfang von seiner Endzeitrede, Lukas 21, Matthäus 24, Markus 13, davon von Verführung. Wir haben noch nie so viele Bilder und Informationen gehabt wie jetzt. 1000 Bilder, Millionen Stimmen, die reden einfach lauter als da irgendwie so ein Wort Gottes. Das dringt nicht in uns, sondern wir schlagen das Buch auf oder heutzutage das Handy oder das Tablet und dann liest man und dann nimmt man es rein. Ihr versteht, das braucht mehr von uns, dass das reinkommt und das andere kommt einfach. Dann persönliche Herausforderungen und Krisen gibt es natürlich auch noch. Persönliche Stürme im Leben, die wir haben können. Der Sturm kann global sein, regional oder eben sehr persönlich, je nachdem, was wir erleben. Jetzt, das ist es beim Sturm, jetzt gehen wir zu der Hoffnung. Noch ein Wort dazu, wenn die Bibel von Hoffnung redet, ist das nicht einfach, wäre schön, wenn. Ich hoffe, der Zug kommt jetzt auch rechtzeitig und ich hoffe, morgen ist wieder schöner. Das ist nicht so. Hoffnung ist eine sichere Gewissheit, die sich auf etwas bezieht, wo man nicht sieht und wo noch in der Zukunft liegt. Aber die biblische Hoffnung ist sicher, ist gewiss. Ist sogar sicherer als das, was wir jetzt hier sehen, weil das wird alles vergehen und das andere wird bleiben. Und Hoffnung ist eigentlich eine Verankerung in Gott, ist eine Verankerung in der Zukunft, die er bringt, in der Verankerung in seinen Verheißungen. Und einfach, weil es noch unsichtbar ist, darum sagt man dem Hoffnung. Aber es ist eine Gewissheit. Das kann ganz tief hineingehen, die Gewissheit. Das kann Stürme rundherum und das kann tragen. Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit, heißt in Kolosser 3,27. Und das ist das Spezielle, das ist das Einmalige, dass ein Mensch, wo Jesus sein Leben anvertraut, nicht nur ein bisschen etwas weiss über Jesus, sondern Jesus nimmt Wohnung in deinem Herz, in deinem Leben. Jesus ist in dir. Und der, der in dir ist, hat die Welt überwunden. Das wäre ein Thema für sich. Der, der in dir ist, ist stärker als alles. Das ist ein Grund von deiner Hoffnung. Die Hoffnung selber lebt sogar in uns inne. Ganz phänomenal. Denn Jesus kommt wieder. Er hat gesagt, x-mal, er hat gesagt, er kommt wieder. Im Alten Testament steht es, im Neuen Testament steht es, er kommt wieder. Und darum heisst das für mich, ich warte nicht auf weitere Katastrophen, ich warte letztlich auf Jesus. Es wird Verschiedenes noch kommen. Ich warte auch nicht auf den Antichrist oder auf irgend so jemanden, sondern der wird kommen, aber ich warte auf Jesus. Das ist das nächste grosse Ereignis, wo ich darauf probiere, darauf anzuzielen. Dort an lebe ich. Und entweder kommt der, wenn ich da noch lebe, oder wenn wir noch leben, oder ich begegne ihm dann, wenn ich sterbe, dann bin ich bei ihm. Auf dem Moment möchte ich anleben. Und dann haben wir in der Offenbarung, in den letzten beiden Kapiteln, so eine Beschreibung von einer genialen Zukunft, die wir haben. Ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Der erste Himmel und die erste Erde waren verschwunden und das Meer ist nicht mehr da. Ich bin ganz sicher, wenn wir dort dabei sind, wenn wir das werden sehen, da werden wir nur noch staunen, staunen, staunen. Wir werden nichts vermissen. Da bin ich ganz sicher. Außer ihr habt vielleicht den Eindruck, dass Gott kleinkariert und knausrig und schwach ist, dass der keine gute Welt anbringt. Ich würde sagen, die Welt da ist Version 1. Und noch einmal dann die vollkommene Version. Das war ja schon vollkommen gewesen. Aber ich nehme an, er wird es noch überwältigender gestalten als hier in der Version 1. Und dann haben wir dann den Ausblick der Ewigkeit mit Gott. Gott wird mitten unter den Menschen sein. Er wird bei ihnen wohnen, sie werden sein Volk sein. Ja, von nun an wird Gott selbst in ihrer Mitte leben. Er wird ihnen alle Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid, keine Klage, keine Schmerzen. Denn was einmal war, ist für immer vorbei. Dort an Gott. Da stürmt es dann nicht mehr. Also, es bleibt nicht so, wie es ist. Es kommt gut. Und jetzt Aufblick. Wie komme ich dazu, hoffnungsvoll zu leben? Da möchte ich euch ein paar Sachen mitgeben, wie man das könnte. Wie das möglich ist, dass die Hoffnung nicht nur ein Gedanke ist, wo man denkt, das wäre ja schön, sondern dass die näher kommt. Intimität mit Gott, Nähe zu Jesus Christus und Erfüllung mit dem Heiligen Geist suchen. Das können wir, wenn wir das möchten, jederzeit. Wer zu mir kommt, werde ich nicht abweisen, sagt Jesus. Wir können jederzeit mit Jesus reden. Wir haben jederzeit Kontakt mit der höchsten Autorität vom Universum. Er lässt auf dich. Du bist ihm nicht egal und wie es dir geht. Das ist für ihn wichtig. Und darum such die Nähe. Wir können auch die Erfüllung mit Gott können wir suchen. Wir können die nicht produzieren, sondern das ist ein Geschenk von ihm. Aber wir können die suchen. Und Gott sieht unser Herz. Er weiß, ob wir das möchten, ob wir bereit sind. Unsere Gemeindevision heißt: Gott ist am Wirken. Deshalb strecken wir uns aus nach der Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Und auch da, streck dich aus nach Gott. Streck dich nicht aus nach den neuesten Nachrichten und Trends und so, die kommst du so oder so mit über. Streck dich aus nach Gott, nach seiner Nähe. Dass deine Gedanken, dein Herz, dein Leben, deine Seele erfüllt werden von ihm. Transformierender Fokus, der klingt für euch vielleicht ein bisschen fremd, bewusst auf Gott und seine Herrlichkeit schauen. Aber das heisst, auch wieder, das ist etwas, wo wir uns dafür entscheiden können, möchten wir uns ausrichten auf Gott. Und auf Gott ausrichten, auf Gott hören, Gott sozusagen anschauen in seinem Wort. Das verändert dich. Das transformiert uns. Was Gott ist, wie er denkt, sein Wesen fängt an, in unserem Leben zur Wirkung zu kommen. Wir werden in die Richtung umgemodelt, immer mehr. Deine Gedanken, deine Empfindungen, bist du nicht einfach ausgeliefert. Und je nachdem, was du bewusst bewegst, bewegt nachher auch deine Gedanken und bewegt deine Gefühle. Gedanken und Gefühle sind wie ein Zug, wo kommt, und der ist mir immer gross und eindrücklich. Und du entscheidest, ob du einsteigst in diesen Zug. Und du entscheidest, welche Gedanken du ernährst, welche Empfindungen du denen Kraft gibst und welche nicht. Du bist dem nicht ausgeliefert. Du kannst da handeln. Und du kannst auf Gott schauen. Wir alle schauen mit offenem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an. Und so werden wir verwandelt in sein eigenes Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Das geschieht vom Geist, dem Herrn. Das ist lebendiger Glaube. Die Beziehung, die sich auswirkt in mein Leben, sogar in mich als Person. Gesunde Ernährung, 3G, da möchte ich nur ganz kurz, das heisst Gottes Wort, Gebet, Gemeinschaft. So. Das ist ein Vollwertkost-Nahrungszettel. Ja, genau. Und über Gemeinschaft möchte ich noch ein bisschen drauf eingehen. Sorgen und Ängste teilen, einander Mut machen. Gemeinschaft. Das brauchen wir. Ich habe gelesen, dass in der Schweiz 37% der Haushalte Single-Haushalte sind, 33% der Haushalte leben zu zweit. Also 70% sind allein oder zu zweit. Und 30% sind 3 Personen oder mehr. Und das sind Zahlen von 2022. Also der Trend geht noch ein bisschen mehr in die Richtung. Sorgen und Ängste teilen. Ich habe gemerkt, dass das Thema Einsamkeit ein riesiges Thema ist. Und nicht nur bei Leuten, die in einem Single-Haushalt leben, sondern generell scheint das überhand zu nehmen, Einsamkeit. Und ich würde mich wirklich ein bisschen mehr damit befassen. Und darum die Frage, hast du jemanden, wo du kannst deine Sorgen teilen oder deine Ängste, die du hast? Ich meine jetzt nicht zum Beispiel KI-App oder deine Avatar-Therapeutin, sondern ich meine ein Mensch aus Fleisch und Blut, der da ist. Oder wo mal der Arm um deine Achseln legt. Und das kann ja jemand da aus der Kirche sein. Hauskreis. Weiss nicht was. Geteiltes Leid ist halbes Leid, geteilte Freude ist doppelte Freude. Vielleicht kennt ihr den Satz. Und das kann man erleben in Gemeinschaft. Wir können einander Mut machen. Der Dietrich Bonhoeffer hat sinngemäß mal gesagt, der Christus im Bruder ist stärker als der Christus in mir. Gilt dafür der Christus in der Schwester übrigens. Also das heisst, wenn dein Bruder, deine Schwester dir Hoffnung Macht ist das stärker, als wenn du dir das selber probierst. Und wenn du selber jemanden ermutigst, dein Bruder, deine Schwester, ist das stärker, als wenn er oder sie selber probiert, sich zu ermutigen. Und Gott hat darum so eine Sehnsucht in uns hineingelegt nach Gemeinschaft. Wir brauchen das. Auch wenn wir introvertiert sind, brauchen wir Gemeinschaft. Und damit wir das ein bisschen erleben, habe ich Folgendes gedacht. Wir machen jetzt etwas. Ich schlage vor, dass wir jetzt hier so um die inneren Reihen um einen Kreis bilden, dass wir alle aufstehen. Die einen kommen da rein, die da über, so. Und dann stehen wir einmal so an, einfach im Kreis, so als Gemeinschaft. Ich beiß nicht fest. So. Genau. Ja, wenn ihr wollt, könnt ihr euch die Hand geben, natürlich. So. Schau, das sieht doch schon mal ganz anders aus, he? Wenn man so da zusammensitzt. Bruder und Schwester, die da sind. Ich finde das so schön. Wir gehen miteinander durch unser Leben. Wir sehen uns ab und zu, wir begleiten uns und ich weiss, viele von uns tragen mit im Gebet. Du bist nicht allein. Ich wünsche euch, dass ihr das erlebt. Geniesst das, nehmt das Bild auf in euch. Es ist so schön, dass wir einander haben. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr eurem Nächsten links oder rechts etwas sagen, wenn ihr wollt. Wir nehmen uns einfach mal in Zeit, ihr könnt auch ganz ruhig sein. Vielleicht etwas Ermutigendes, nicht Kritik oder so, sondern einfach etwas Schönes. Gell? Also ich habe mich richtig gefreut über die Moderation von heute. Cool. So schön. Nachher, wenn dann der Gottesdienst offiziell vorbei ist, noch inoffiziell weitergeht, können wir dann das gleich weitermachen. Genau. Und jetzt könnt ihr wieder Platz nehmen, wenn ihr wollt. Ich möchte noch so etwas im Weitergehen: Haltung der Liebe mit freiem Herzen und offenen Augen Menschen und Herausforderungen begegnen. Das heisst, das ist die Fähigkeit, mich der Liebe von Gott anzuvertrauen. Es ist nichts in meinem Herz, das mich bremst. Da ist nicht Angst, da sind nicht Vorwürfe, da sind nicht Sorgen, da ist nicht Wut, da ist nicht Bitterkeit. Da ist eine freie Bahn, die Jesus frei gemacht hat. Ich kann mich dieser Liebe von Gott anvertrauen. Und warum ist das wichtig? Weil die Liebe vertreibt die Angst. Wir haben manchmal Angst. Jesus sagt, in der Welt habt ihr Bedrängnis und das löst Angst aus, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Und darum, so ein freies, offenes Herz ist offen für die Liebe von Gott. Das öffnet deinen Blick auch für deinen Nächsten. Du schaust die Welt und alles, was da läuft, ein bisschen anders an. Gott kommt dir nach in dem. Und von dort her kommst du das über, was du brauchst. Und ich schlage darum vor, dass wenn du merkst, das ist nicht so frei, das ist verhackt oder irgendwie bremst oder das ist wie ein Rohr, das irgendwie fast zu ist, gang das an. So wie du das kannst oder weißt oder mit wem du Vertrauen hast, gang das an. Da ist etwas möglich, da ist Befreiung möglich und Liebe vertreibt Angst. Das brauchen wir. Wir sind auf das angewiesen. Wir können das nicht selber produzieren, sondern das passiert wirklich in unserer Verbindung mit Gott. Und da können wir einander ermutigen, als Gemeinschaft. Ich habe am Donnerstagnachmittag das schon gebracht, aber das passt ausgezeichnet zu unserem heutigen Thema. Wo ist deine, meine Lebensquelle? Wir haben den Epheserbrief angeschaut und im Epheser 4 beschreibt Paulus, der ja im Gefängnis ist und nicht weiß, ob er da lebendig rauskommt, wo seine Quelle ist. Und seine Quelle ist in Gott. Freut euch im Herrn. Und wenn ihr Sorgen habt und das alles, bringt das Gott mit Bitten und Flehen. Und der Friede Gottes, der alle Vernunft übersteigt, wird eure Herzen und Gedanken erfüllen. Also Quelle kannst du haben in Jesus oder da, in den Umständen, in den Menschen, in den Medien, in Gedanken und in Empfindungen. Und das hat Folgen. Du wirst verwirrt, Angst kann dich prägen, du wirst gelähmt. Hingegen, wenn deine Quelle bei Gott ist, ist selbstverständlich, dass das, was da steht, Freude, Frieden und Kraft, die werden dich prägen. Weil Liebe, Freude, Friede und so weiter ist Frucht vom Heiligen Geist, ist eine Wirkung vom Heiligen Geist in deinem Leben. Und wenn Jesus deine Quelle ist, kann es gar nicht anders sein, als dass eine gewisse Freude kommt, dass du Frieden erlebst, dass du Kraft bekommst. Freude ist nicht das Gleiche wie Spass. Gell, Spass ist ein bisschen, wenn man, ich bin zwar noch nie im Europapark gewesen, aber die sind, die haben Spass dort. Außer sie müssen lange anstehen bei der Bahn. Gell? Aber die haben Spass. Oder man kann so einfach so gewisse Erlebnisse machen, die sind richtig spassig. Es macht Spass. Und wenn die wieder vorbei sind, dann ist der Spass auch wieder vorbei. Aber die Freude ist anhaltend. Sie geht tief in unser Wesen. Und dann gibt es immer Leute, die sagen, ja, die Freude, ich habe so tiefe Freude, die ist halt so tief, die kommt schon gar nicht mehr raus. Die spürt man auch schon gar nicht mehr. Das ist auch nicht gemeint, oder? Genau. Gell? Also, die ist schon tief, die geht schon tief innen, aber die prägt dann mehr ein bisschen unser ganzes Leben. Das geht so ein bisschen durch. Aber wer Freude hat, kann mal rennen. Kann leiden, kann traurig sein. Gleichzeitig geht das. Wo ist deine Quelle? Und deine Quelle nährt deine Hoffnung. Und auch wir als Gemeinschaft, wir tragen zu dem bei, die Freude, die Frieden. Also eine Gemeinde ist eigentlich eine Hoffnungsfabrik, eine Hoffnungsproduktionsstätte. Wenn man da kommt, wird man da reingenommen. So. Dann möchte ich einspuren in den Schluss und komme noch in den Aufblick aufs Ziel, wo wir hingehen. Und da ist für mich wirklich die beiden letzten Kapitel von der Offenbarung, 21 und 22, neue Himmel, neue Erde, kein Leiden, kein Tod, Ewigkeit in der Nähe mit Gott. Und das ist dann eben ewig. Das ist dann eben nicht 2, 3, 4, 5 oder 20, 30, 40, 50 oder 2, 3, 4, 500 Jahre. Das ist dann ewig. Das ist einfach so. Und was wir jetzt hier haben, das ist so ein bisschen vorläufig. Wir gehen hier durch, auf dieser Welt, in unserem Leben, entscheiden wir, wie wir einspuren, wie wir mit Gott möchten, dann einmal zusammen sein oder ob wir das nicht möchten. Und das ist aus meiner Sicht absolut die beste Hoffnung, die es gibt, die schönste Hoffnung, die es gibt und die sicherste Hoffnung, die es gibt. Alles, was wir da haben und sehen, wird mal verschwinden. Aber Gott wird bleiben. Und mit dem möchte ich schliessen. Der Geist und die Braut sagen, komm. Wer es hört, der rufe, komm. Wer durstig ist, der komme. Wer will, nehme das Wasser des Lebens umsonst. Und das Wasser ist Hoffnungswasser. Amen.